So, letzten Sonntag haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, wie man Freunde gewinnt. Impulse aus der Bibel. Und wir haben einiges gesagt. Wenn ich das jetzt alles wiederholen müsste, dann hätten wir ja schon mal 40 Minuten weg. Das wäre zu viel. Deshalb gibt es an der einen oder anderen Stelle, vielleicht beim einen oder anderen, eine kleine Wissenslücke. Aber ich versuche das so gut zu machen, wie es mir nur möglich ist, damit ihr alle gut folgen können. Zwei Punkte werden wir heute noch besprechen. Der eine wäre, überlass deine Freundschaften nicht dem Zufall. Und der zweite, Schritte zur Freundschaft. Wie kann das ganz konkret passieren? Wie kann ich Beziehungen aufbauen? Wie kann ich Freundschaften aufbauen? Punkt 1. Die Bibel macht uns ganz klar, dass wir unsere Freundschaften nicht dem Zufall überlassen sollen. Also steuere deine Freundschaften, wäre die Botschaft der Bibel. Organisiere deine Beziehungen. Manage dein Beziehungsleben, so wie du es auch mit dem Geld machst und wie du es in allen anderen, mit deinen Terminen, wie du in allen anderen Lebensbereichen dein Leben führst. So sollten wir das auch bei unseren Beziehungen tun. Wer sich zu Klugen gesellt, sagt Salomo, wird klug. Wer sich mit Dummköpfen befreundet, ist am Ende selbst der Dumme. Eine ganz einfache und klare biblische Lebensweisheit. Der Gedanke dahinter ist, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, die prägen uns. Also das, unser Umfeld, das prägt uns. Und die Menschen, die um uns herum sind, die haben einen gewissen Einfluss auf uns, ob wir das wollen oder nicht. Und diesem Einfluss können wir uns nicht entziehen, der Menschen, die um uns herum sind. Aber wir können uns diesen Menschen entziehen. Wir können selber entscheiden, mit wem wir zumindest unsere Freizeit oder die Zeit, die wir eben haben, verbringen und mit wem nicht. Und dass Menschen prägen, dass unser Umfeld prägt, das habe ich sehr eindrücklich erlebt. Ich glaube, ich habe das hier auch schon erzählt, als ich noch Jugendarbeit gemacht habe. Ich bin ja der Vorgänger von Dominik hier, als Jugendpastor. Und da gab es früher sowas, das hieß Jugi-Urlaub. Wir sind eine Woche mit unseren Jugendlichen nach Spanien gefahren. Und da war ich eine Woche lang mit jungen Männern und Frauen zusammen. Und daheim war meine Frau und die kleinen Kinder. Und nach einer Woche nur mit Jugendlichen zusammen, da hat sich in mir was verändert. Meine Sprache wurde eine andere, meine Gedanken, mein Verhalten. Und es war für mich sehr eindrücklich, dann nach Hause zu kommen und zu merken, na, hier kann ich nicht sagen, hey Alte, bring mir mal das Bier her oder so, das funktioniert so nicht. Danke, Doro, für deine Toleranz. Das hat mich geprägt, ob ich das wollte oder nicht. Die waren mehr, ich war alleine, die waren ja viel mehr. Und deshalb konnte ich mich dem gar nicht so entziehen. Das heißt, wir werden geprägt von den Menschen, die uns umgeben. Und deshalb, klare Aussage der Bibel, Psalm 1, wer das heute Mittag lesen will, macht uns da ganz klar, wohl dem, der da nicht bei den Menschen ist, die gottlos sind und die nichts mit Gott zu tun haben wollen. Überlege dir gut, mit wem du Zeit verbringst. Die Bibel ist da ganz klar. Gestalte dein Beziehungsleben aktiv. Und ich habe den Eindruck, manche sagen, das Thema Freundschaft, das ist eigentlich mehr so ein Thema für Teenies und für Jugendliche. Und da kennt man das ja auch, dass Jugendliche die falschen Freunde haben. Aber das gilt nicht nur für Jugendliche. Nicht nur Jugendliche haben die falschen Freunde. Das gibt es auch bei Erwachsenen, dass sie die falschen Freunde haben. Beziehungsweise Freunde und Beziehungen, die ihnen schaden, die ihnen nicht gut tun. Das heißt, wenn da Beziehungen sind in deinem Leben, die dich von Gott wegbringen, wo du selber merkst, das tut mir nicht gut, das hilft mir nicht weiter, da kann ich nicht wachsen, komme ich auch im Glauben nicht weiter. Dann wäre sich die Frage zu stellen, ob ich nicht diese Beziehung beende und stattdessen in andere Beziehungen investiere, die mich fördern, die mich wachsen lassen, die mir gut tun. Und diese Entscheidung hier zu treffen und dieses Beziehungsleben zu gestalten, diese Aufgabe, die nimmt uns auch keiner ab. Die kann man nicht delegieren. Die muss man selber, da müssen wir selber ran. Das ist unseren Job, unsere Beziehungen zu gestalten. Jetzt will ich hier keinen Rückzug aus der Welt predigen. Also wir brauchen keine Angst vor irgendjemand zu haben und müssen auch niemand aus dem Weg gehen. Das wäre ja schon ein bisschen komisch, wenn ihr dann sagt, oh, der Dan hat das gepredigt und morgen in Überlingen müsst ihr ständig die Straßenseite wechseln, weil ihr Angst habt, da könnte euch jemand vom Glauben abbringen. So ist natürlich überhaupt nicht gedacht. Auch Dummköpfe in der Sprache von Salomo brauchen die Liebe Gottes, das ist ja sonnenklar. Aber es gilt eben auch, und da muss man sich selber und den Heiligen Geist in sich gut spüren, wer sich mit Dummköpfen umgibt, ist am Ende selbst der Dumme. Da ist was dran. Also steuere, wir sollen unsere Freundschaften, unser Beziehungsleben ganz bewusst gestalten, sodass wir gut geprägt werden, dass es dient und fördert. Okay, glaube ich, haben wir verstanden, können wir zum nächsten Punkt, und so haben wir jetzt noch einige Punkte vor uns. Die Frage wäre natürlich, wenn ich jetzt so mich aufmache und bewusst Beziehung suche, bewusst auf Freundschaft suche, worauf muss ich achten? Wie gehe ich da am besten vor? Und in der apokryphen Literatur der Bibel, das haben wir letzten Sonntag ausführlich besprochen, im Buch Jesus Sirach, da heißt es, wenn du jemanden zu deinem Freund machen willst, dann vertraue dich ihm nicht zu schnell an. Finde zuerst heraus, ob er es verdient. Menschenskinder, steht da Zeug in der Bibel. Krasse Weisheit, oder? Also nicht zu schnell, wenn du jemanden zu deinem Freund machen willst, vertraue dich ihm nicht zu schnell an. Mach da keine Hektik in der Frage. Mach da keine Schnellschüsse, sondern finde erst heraus, ob dieser Mensch es verdient, dass er dein Freund sein kann oder deine Freundin. Kann man sagen, so, ist das richtig, dass wir Christen da so wählerisch sind und ist das nicht ein bisschen selbstvoll, ein bisschen egoistisch zu sagen, ja, ich bin da so wichtig, ich will da selber wählen? Ich glaube nicht. Ich verstehe das schon, dass wir hier, dass wir bei der Wahl unserer Freunde wirklich wählerisch sein sollen. Eben, sie haben ja auch Einfluss auf unser Leben. Und die Frage dürfen wir schon stellen, verdient dieser Mensch meine Treue? Verdient dieser Mensch meine Hingabe? Verdient dieser Mensch meine Liebe? Verdient dieser Mensch, dass ich da Zeit investiere? Und das große Vorbild in diesem Zusammenhang ist Jesus. Letzten Sonntag haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Jesus, der seine Jünger dann irgendwann Freunde nennt, im Johannesevangelium, die Annalena hat darüber gepredigt, hat es schön erwähnt. Jesus wählt seine Jünger, respektive Freunde, sehr bewusst aus. Da diesen inneren Kreis von diesen 12, den wählt er aus, das kann man in den Evangelien nachlesen, da stehen noch viel, viel mehr dabei. Da stehen, ich weiß nicht wie viel, 30, 40, 60, 80 Leute aus. Und Jesus wählt, pickt sich aus dieser großen Gruppe 12 raus. Der nimmt die zu sich und sagt, ja, mit denen, da investiere ich Zeit, da bin ich da, die sind es wert, dass sie meine Freunde sind. Und das ist hart, irgendwie für die anderen vor allem. Für die 12 natürlich nicht, aber für alle anderen schon. Aber dürfen da wählerisch sein. Natürlich beruht Freundschaft auf Gegenseitigkeit und wenn der andere nicht will, wie sagt man so schön, PK, Pechkit. Nein, dann geht's halt nicht. So einfach ist es natürlich schon nicht, wir sind ja auch nicht Jesus. Aber wir dürfen da wählerisch sein und wir dürfen uns Zeit lassen. Zeit lassen, das ganze Projekt Freundschaft in Ruhe angehen. Die Frage ist natürlich, nach welchen Kriterien wähle ich aus? Nach welchen Kriterien finde ich einen Freund? Was ist da wichtig? Also worauf achte ich bei der Suche nach einem Freund? Und ich habe erlebt bei meinen E-Mails das Phänomen, dass ich da so ungefähr einmal in der Woche von so Netzwerkdingern da eingeladen werde. LinkedIn und Xing und wie das alles heißt. Wir sind irgendwie in so einer Netzwerkkultur. Und ich glaube, Netzwerken ist wichtig und ist gut, aber es ist nicht Freundschaft. Das dürfen wir nicht verwechseln, weil das geht dann in die falsche Richtung. Wenn ich es richtig verstehe, geht es beim Netzwerken darum, sich zu verbinden, aber auch, sage ich mal, sich gegenseitig zu helfen. Was kann ich dir geben? Was kannst du mir geben? Wie können wir gemeinsam weitergehen? Das berühmte Buch, Wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie, von ihm habe ich auch diese Predigttitel mir abgeschaut. Da geht es nicht um Freundschaften, da geht es ums Netzwerken. Wie kann ich weiterkommen? Wie kann ich einflussreich sein? Wie kann ich so Beziehungen gestalten, dass ich möglichst weit komme im Leben? Und unter diesem Aspekt vom Netzwerker betrachtet, da sind die Kriterien für Beziehungen andere. Da sage ich, ja, da ist doch gut, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die einflussreich sind. Da fällt vielleicht auch ein bisschen was auf mich ab. Die reich sind, ja, das ist doch optimal, da habe ich auch was davon. Die Macht haben, die Geld haben, die aussehen, die gut aussehen, dann kann ich mich auch ein bisschen in ihrem Glanz sonnen, dann sehe ich, obwohl, dann sehe ich ja noch schlechter aus. Aber vielleicht hat es vielleicht trotzdem Vorteile. Jetzt für Freunde, das ist alles nicht schlecht oder falsch, gell? Versteht das nicht, ich will das überhaupt nicht verdammen. Aber das sind keine hilfreichen Kriterien auf der Suche nach einem Freund oder nach einer Freundin. Das sind hilfreiche Kriterien, wenn ich selber irgendwie weiterkommen will, wenn ich selber was davon haben will. Aber für Freundschaft sind das keine geeigneten Kriterien. Es macht effektiv für eine Freundschaft keinen Unterschied, ob ich im Opel Astra oder im Ferrari Testarossa zum Skatspielen fahre. Das ändert an der Qualität der Freundschaft nichts. 9 Punkte habe ich, auf was man achten sollte. 9 Kriterien für einen Freund, auf der Suche nach einem Freund. Und manche denken, oh je. Ich wurde diese Woche ermahnt wegen der Predigtlänge. Ich habe da ein paar liebe Freunde um mich herum. Und jetzt komme ich mit 9 Punkten. 9 Punkte auf der Suche nach einem Freund. Worauf sollte ich achten, wenn ich einen Freund suche? Der erste Punkt, Charakter. Charakter. Also, Jesus Sirach sagt, prüfe. Also, wer prüfe und schau genau, wer es verdient, dein Freund zu sein. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist der Punkt Charakter. Also, wenn ich sage, ich bin auf der Suche nach einem Freund oder nach einer Freundin, Geldbeutel, Haus, Ämter, Ehrenämter, das, was der Mensch noch so alles darstellt, spielt keine Rolle. Entscheidend ist der Charakter. Und das ist übrigens auch der wahre Reichtum eines Menschen. Und der ist kostenlos. Charakter. Also wie redet dieser Mensch über andere, wenn ich nicht dabei bin? Weil so wird er vermutlich auch über mich reden, wenn ich nicht dabei bin. Wie ehrlich ist dieser Mensch? Und überhaupt, wer ist da eigentlich immer schuld, wenn der da erzählt? Sind da immer die anderen schuld? Oder übernimmt er Verantwortung für sein Leben? Wie pünktlich ist dieser Mensch? Wie treu? Wie verlässlich? Wie geht er mit seiner Partnerin oder seinem Partner um, wenn er denn einen hat? So, da kann man sich überlegen, ja, passt dieser Mensch, ist das sinnvoll? Will ich mit diesem Menschen befreundet sein? Der zweite Punkt scheint mir genauso wichtig, nämlich Charakter. Ja. Als dritten Punkt, mindestens so wichtig, Charakter. Der vierte Punkt, genauso bedeutsam, Charakter. Fünfter Punkt, das geht doch schnell, gell? Oh, Gott sei Dank. Charakter. Sechster Punkt, Charakter. Siebter Punkt, Charakter ist entscheidend. Charakter. Achter Punkt, Charakter. Punkt Nummer 9, Charakter. Charakter. Das, glaube ich, sind die 9 wichtigsten Punkte, die 9 wichtigsten Kriterien auf der Suche nach einem wirklichen Freund oder einer wirklichen Freundin. Jetzt sagt der ein oder andere, ja, stopp, du hast eins vergessen, was ist mit dem Glauben? Ist das nicht auch ein gutes Kriterium für die Suche nach einem Freund oder einer Freundin? Ich würde sagen, ein entschiedenes Jein. Denn natürlich, und das erlebe ich auch so, gemeinsamer Glaube macht es viel, viel einfacher, Freundschaft zu leben und zu pflegen. Also die meisten meiner Freunde, mit denen ich enger unterwegs bin, die glauben an Jesus. Das ist eine super Basis für Freundschaft. Da kommt man viel schneller in die Tiefe. Wir können uns viel intensiver begegnen und die Beziehung besser gestalten. Trotzdem finde ich, dass Freundschaft ein wunderbarer Weg ist, vielleicht sogar der schönste Weg, die Liebe Gottes auch anderen Menschen zu schenken und in andere Beziehungen hinein zu transportieren. Die Freundschaft ist vielleicht der schönste Weg, zu zeigen, was es bedeutet, was Treue bedeutet, was Annahme bedeutet, was Liebe bedeutet. Und deshalb fände ich es sehr schade, wenn Christen nur mit Christen befreundet werden. Und deshalb finde ich es kein geeignetes Killerkriterium für Freundschaft. Wir haben so viel zu geben, gerade im Bereich Beziehungen. Wir haben so viel zu schenken als Christen, weil wir Gott kennen, weil wir uns von ihm geliebt wissen, weil wir wissen, dass uns vergeben wird. Deshalb können wir vergeben, weil Gott uns treu ist, deshalb können wir treu sein. Uns ist so viel gegeben. Und es wäre schade, wenn das nur unter uns bleibt. Damit dürfen wir auch andere Menschen beglücken. Und deshalb lade ich ein, Freundschaften zu pflegen mit Menschen, die nicht gläubig sind in unserem Sinn oder nicht so mit Gott unterwegs sind. Also, entscheidendes Kriterium, der Charakter. Schaut nicht drauf, welches Auto ein Mensch hat, wie er aussieht, welche Position er hat, sondern was er für einen Charakter mit sich bringt. Und der Apostel Paulus formuliert 9 Eigenschaften, die der Heilige Geist in uns zum Tragen bringt, die der Heilige Geist in uns zur vollen Entfaltung bringt. 9 Eigenschaften, die aber in jedem Menschen, zumindest im Ansatz, vorhanden sind. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Ich würde sagen, denn halt Ausschau nach solchen Freunden. Und da macht die Freundschaft auch Spaß und macht auch Sinn. Wenn jemand voller Liebe ist und voller Freude, das ist angenehm, mit so jemand zusammen zu sein. Wenn jemand geduldig ist und mir auch mal eine Schwäche nachsehen kann. Wenn jemand treu ist und mir auch in schwierigen Zeiten beisteht. Wenn jemand wahrhaft bescheiden ist und sich nicht immer in den Mittelpunkt drängen muss. Wenn jemand die Kunst der Selbstbeherrschung beherrscht, in der Lage ist, auch mal zuzuhören und nicht immer nur sagen muss, was ihn gerade bewegt. Und mit solchen Leuten, da hat man was von der Freundschaft. Das ist wirklich beglückend, solche Menschen als Freunde zu haben. Du wirst es nicht bereuen. Du wirst es nicht bereuen. Übrigens für alle Singles, diese 9 Punkte eignen sich auch hervorragend für die Partnerwahl. Sind gute Kriterien. Ich habe das meinen Töchtern jetzt schon deutlich eingebläut. Ich hoffe, es zieht. Also, worauf achte ich bei der Suche nach einem Freund? Jetzt Schritte zur Freundschaft. Ich versuche ja noch ein bisschen konkreter zu werden. Wenn ich auf der Suche bin nach einem Freund, wie kann ich da konkret vorgehen? Aber zunächst muss ich doch noch mal was loswerden. Freundschaft ist auch ein Geschenk. Wenn man sagt Schritte zur Freundschaft, dann klingt es wie Schritte, wie man seine Fritzbox installieren kann. Oder wie man ein neues Handy, ein iPhone installiert. Muss man immer ja, nein drücken und dann am Ende hat man natürlich ein perfektes Handy. Mit Freundschaft funktioniert das nicht so. Das ist keine Fritzbox und auch kein iPhone. Freundschaft, das ist nichts Technisches. Und deshalb ist es nicht so einfach, dass man einfach sagen kann, ich befolge jetzt die 6 Punkte und am Ende dieser 6 Punkte steht dann eine Freundschaft. Es gibt Dinge, die können wir tun, um Freunde zu finden. Davon bin ich überzeugt. Es gibt Dinge, die können wir richtig machen. Es gibt Dinge, die können wir falsch machen. Aber dann bleibt da auch noch ein Geheimnis in jeder Freundschaft. Da gibt es einen Anteil, dem können wir uns, der ist nicht verfügbar. Es geht ja schon mit der Frage los, will der andere auch mein Freund sein? Das ist total nicht verfügbar. Die habe ich nicht in der Hand. Wenn es so weit kommt, dann ist es ein Riesengeschenk. Da kann ich dankbar sein. Aber machen kann ich es nicht. Also da umgibt die ganze Freundschaft, umgibt sowas wie ein Geheimnis. Und dazu kommt, dass jede Freundschaft auch ihre eigene Geschichte schreibt. Die kann man nicht kopieren. Also einer meiner aktuellen Freunde, den ich sehr schätze, den habe ich nur kennengelernt, weil in unserer Grundschule Lippertsreuthe-Deisendorf die Lehrerinnen ausgegangen sind. Muss man sich mal vorstellen, da waren Schüler da, aber keine Lehrer. Also musste man eine Buslinie einrichten, um die Schüler in eine andere Schule zu karren, die eine Klasse. Und diese Buslinie war dann wieder an einem anderen Ort und als vorsichtiger Vater habe ich gesagt, da kann mein Bub nicht alleine hin, da muss ich mit. Und so stand ich jeden Morgen an dieser provisorischen Bushaltestelle und da stand auch noch ein anderer Papa. Und so haben wir ein Jahr Zeit gehabt, miteinander zu reden. Irgendwann sind wir dann mal ein Bier trinken gegangen und jetzt sind wir miteinander im Hauskreis. Und das ist eine wunderbare Sache. Das ist ein Geschenk, diese Freundschaft. Aber das könnte man ja nicht kopieren. Kann man jetzt nicht sagen, ich stelle jetzt mich einfach an die Bushaltestelle. Ich meine, ist, glaube ich, gar kein so ein schlechter Ort, abgesehen davon, um eine Freundschaft aufzubauen. Aber das ist das Geheimnis, das jede Freundschaft umgibt. Da gibt es eine eigene Regel und ein eigenes Geheimnis. Das lässt sich nicht kopieren. Und das gilt für das ganze Thema. Also da gibt es irgendwie so eine Art Unverfügbarkeit. Vielleicht kann man auch sagen, ein Geheimnis oder ein Zauber. Aber ich weiß das Wort Zauber, das sollte man hier nicht so aussprechen. Aber irgend sowas in die Richtung halt. Da gibt es was Geheimnisvolles. Und deshalb glaube ich auch, und wir haben ja vorher den Bibelvers gehört, nicht zu schnell, mach da keine Hektik beim Thema Freundschaft. Man sollte das auch nicht zu schnell aussprechen, wir sind Freunde. Also wenn man sich da in so einer Beziehung befindet und man ist unterwegs und lernt sich so kennen, in dem Moment, wo man ausspricht, so wir sind jetzt Freunde, da verändert sich was in der Beziehung. Da kommt da was Neues rein. Und meine Erfahrung ist, wenn man das zu früh ausspricht, dann kann das die Beziehung kaputt machen. Es kommt der Zeitpunkt in der Beziehung, wenn man lang miteinander unterwegs war, dann kann man es aussprechen. Und da ist es dann ein Geschenk, wenn man das auch sagen kann und wissen kann, wow, ich bin wirklich ein Freund und dieser Mensch bezeichnet mich als seinen Freund und ich kann zu ihm sagen, er ist mein Freund. Aber nicht zu früh, weil das verändert etwas und es kann die Beziehung kaputt machen. Es nimmt diesem Geheimnis den Zauber. Und wenn man ein Geheimnis ausspricht, ist es eben kein Geheimnis mehr. Und eine Freundschaft muss am Anfang ein Geheimnis bleiben, was Geheimnisvolles. Entscheidend auf der Suche oder auf dem Weg hin zur Freundschaft ist für mich aber folgender Punkt. Der Punkt von den Idealen und Bildern, die man loslassen darf oder soll, um anderen Menschen zu begegnen. Im Rahmen der 10 Gebote legt Gott Folgendes fest. Er sagt, mach dir, und da geht es zum ersten Mal um, wir sollen keine anderen Götter neben Gott haben, wir sollen kein Gottesbild anfertigen. Und dann noch im ersten Gebet, mach dir kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Das ist das sogenannte Bildergebot. Das, wenn man das anschaut, sieht man, das hebt sich später auch auf im Lauf der Schrift. Aber in dem Gebot steckt eine wichtige Wahrheit drin. Und die gilt für alle Beziehungen. Die scheint mir extrem bedeutsam zu sein. Die Wahrheit, dass Bilder, in Klammer Ideale oder Vorurteile, Beziehungen töten. Wenn Freundschaft bedeutet, und so würden manche Freundschaft definieren, ich wage es nicht, Freundschaft zu definieren, ich will mich da nicht festlegen, aber manche definieren Freundschaft so, dass sie sagen, Freundschaft bedeutet, eine Beziehung zu haben, wo man sich gegenseitig so annimmt, wie man ist. So respektiert, so schätzt, so liebt, wie man ist. Wenn das Freundschaft bedeutet, dann ist das ein Widerspruch zu dem, dass ich eine Vorstellung habe, wie die Freundschaft ist und wie dieser Mann oder diese Frau zu sein hat. Das passt gar nicht. Das ist ein Widerspruch. Und diese festen, starren Vorstellungen von so muss es sein und so muss der sein und so hätte ich ihn gern, die zerstört die Beziehung. Also wer zu feste Vorstellungen hat, zu hohe Ideale auch, zu klare Vorstellungen von dem, wie er denkt, dass die Freundschaft sein soll, der wird die Freundschaft zerstören. Der wird nie Freundschaft erleben. Also diese Ideale sind Gift für Beziehungen, denn sie verhindern, dass ich dem Mensch so begegne, wie er wirklich ist. Und ich meine, in unserer Zeit gibt es viele Ideale rund um das Thema Freundschaft. Da kommen auch viele Enttäuschungen her, weil kein Mensch kann diesen ganzen Idealen entsprechen. Also so ein Ideal zum Thema Freundschaft könnte zum Beispiel sein, dass einer sagt, Freundschaft bedeutet für mich, dass ich nach Werktag, zumindest 2-3 Mal in der Woche, noch zu meinem Kollegen gehe und wir trinken nach Feierabend am Werktag, wir trinken dann noch einen Kaffee oder ein Bier. Wir haben da einfach nur mal eine kurze halbe Stunde zusammen. So stelle ich mir das vor, so stelle ich mir Freundschaft vor, dass man sich mindestens 3-4 Mal in der Woche trifft, wenn auch nur kurz. Nun, wenn ich mir das so vorstelle, ist das das eine, aber jetzt muss ich erstmal einen Mensch finden, der dieses Ideal teilt. Und das wird schwierig. Wie soll ich da eine Beziehung aufbauen? Da ist vielleicht jemand, der wäre auch interessiert an einer Freundschaft zu mir, aber der sagt, da, ich will nach Feierabend heim zu meiner Frau oder zu meinem Mann und zu unseren Kindern. Ich will da daheim sein. Ich will jetzt da nicht erstmal nur mit jemandem was trinken. Das darf man so fühlen. Aber wenn diese Vorstellungen, diese Erwartungen zu starr sind, dann wird man sich nicht begegnen. Dann wird diese Beziehung an der Stelle nicht weitergehen. Und der andere sagt vielleicht auch am Samstagmorgen, da pennt noch alle bei mir in der Familie, die ratzen immer so lang, aber ich bin um 7 wach, da hätte ich Zeit. Könnte man von 7-8 Uhr Fahrrad fahren, zum Beispiel im Wald. Da kann man sich finden, da gibt es Möglichkeiten. Aber dazu muss ich bereit sein, meine eigenen Ideale und Vorstellungen und Vorurteile loszulassen. Das gilt übrigens auch in Bezug auf Gefühle. Ich glaube, es gibt auch so ein Ideal, was die Emotion anbelangt in Bezug auf Freundschaft. Die Vorstellung, wie sich denn Freundschaft anzufühlen hätte. Ja, wie fühlt sich denn Freundschaft an? Bedeutet Freundschaft, dass ich immer, mein Herz immer ganz hoch schlägt, wenn da mein Freund kommt, dass ich immer glücklich bin, den zu sehen? Ja, vielleicht nervt er mich auch mal, das kann ja auch sein. Und ich denke, oh nein, jetzt sind wir nicht mehr Freunde, das ist keine echte Freundschaft, der geht mir gerade auf den Keks. Also da, ich glaube, hier gilt genau das Gleiche. Was ist, darf sein. Ich lasse mich auf den Mensch ein, so wie er ist. So wie ich ihn vorfinde, ist der einzigste Weg, damit Freundschaft entstehen kann. Und für Vorurteile gilt genau dasselbe. Ich habe da eine wirklich prägende Erfahrung gemacht, eigentlich eine beschämende Erfahrung. Hier in Überlingen gibt es ja das Salem College und jetzt sehe ich gerade, sind noch 2 Lehrer da sogar vom Salem College. Die wissen das noch gar nicht, was ich jetzt erzähle. Ich bin ja in Überlingen zur Schule gegangen, gell? Und als Schüler in Überlingen, da war uns ja schon sehr bewusst, dass es die Salemer gibt, also die Schüler vom Salem College, die kann man ja auch sehen, die haben so einen Schal an und so weiter. Und wenn die dann da ins Galgen gehen, in unsere Kneipe, das war immer schwierig, gell? Also wir haben da Vorurteile gepflegt, wir haben die gehegt und gepflegt, diese Vorurteile gegenüber den Schülern vom Salem College. Jetzt war ich in der Jugendfeuerwehr von Überlingen. Und man kann sich ja vorstellen, Jugendfeuerwehr Überlingen und Salem College sind 2 Welten, sagen wir mal so. Aber wir hatten einen gemeinsamen Lehrgang mit Schülern, die haben auch eine Jugendfeuerwehr sogar im Salem College oder hatten es einen. Und wir hatten einen gemeinsamen Lehrgang, Jugendfeuerwehr Überlingen, Jugendfeuerwehr Salem College. Ich dachte, oje, was gibt es? Und da haben wir uns schon warm geredet, da haben wir uns schon heiß gemacht, dass da auch nichts passiert. Und dann war dieser Lehrgang und ich kam nicht umhin, auch wenn ich nicht wollte, anzuerkennen, dass die ja richtig nett sind. Die waren richtig nett, mit denen kann man sogar Spaß haben. Und das, am Ende des Tages haben die mich überzeugt. Und ich habe mich geschämt, ich habe mich wirklich geschämt für meine Vorurteile, weil ich hatte gute Begegnungen und ich habe gedacht, mit denen könnte ich auch befreundet sein. Und das möchte ich nicht mehr in meinem Leben. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte den Menschen so sehen, wie er ist. Und ich meine, das ist der Schlüssel zur Freundschaft, übrigens auch zur Ehe und zu jeder guten Beziehung. Den Menschen so nehmen, wie er ist. Und meine Vorurteile und meine ganzen Bilder im Kopf weglassen. Einer meiner anderen engsten Freunde ist ein Syrer, ist ein Moslem. Und da sammle ich so im Lauf einer Woche durch Spiegel Online und andere Medien eine ganze Batterie an Vorurteilen an. Jedes Mal, wenn ich ihn neu sehe, merke ich wieder, wie ich denke, also ich weiß auch nicht. Ich muss mich immer wieder entscheiden, ich lasse mich darauf ein, ich lasse mich auf ihn als Mensch ein. Und dann geht's. Aber diese ganzen Bilder im Kopf, diese ganzen Ideale, diese Vorurteile, die gilt es loszulassen. Ich glaube, das ist der Schlüssel zur Freundschaft. Und dann ist Freundschaft möglich, und zwar mit vielen Menschen, wo ich es vielleicht vorher nicht gedacht habe, die eine andere Hautfarbe haben, die aus einer anderen Kultur kommen, die eine andere Sprache sprechen, die vielleicht nicht Badner sind, sondern Württemberger. Es ist tatsächlich möglich. Also die eigenen ideale Vorstellungen, Vorurteile loslassen, sich auf den anderen einlassen, den anderen so lieben, wie er ist. Scheint mir der Schlüssel zu sein für Freundschaft. Und Gott fordert uns auf, er hat es in sein Gesetz gelegt, in die 10 Gebote. Für die Beziehung zu Gott gilt übrigens genau das Gleiche. Wenn ich dazu mit zu festen Vorstellungen ins Werk gehe, diese Menschen, die gibt es auch, finden wir auch in der Bibel, die heißen dort Pharisäer. Die wissen alles, die wissen immer, wie Gott funktioniert und wie es richtig ist und wie es falsch ist. Aber in der Beziehung zu Gott gibt es da auch so etwas Geheimnisvolles, wo ich mich auf ihn als Gegenüber einlasse, als reelle Person, als reelle Größe, als jemand, der wirklich in meinem Leben da ist, den ich nicht vorherbestimmen kann, von dem ich nicht von vornherein immer sagen kann, wie er handeln wird und wie nicht und wie er richtig ist und wie nicht. Hinter diesen Bildern, hinter diesen Vorstellungen, hinter diesen Richtigkeiten, da beginnt die Beziehung und da beginnt die Freundschaft, in der Beziehung zu Gott und in der Beziehung zu unseren Mitmenschen. Also, eigene Bilder und Ideale loslassen. Versöhnt mit mir selbst, das gehört auch zur Freundschaft dazu. Hier haben wir den Coach oder irgendwas, so ein kanadischer Eishockey-Spieler ist es. Ich habe das im Spiegel Online gelesen, dieses Bild. Der ist jetzt nicht gerade mit Zähnen gesegnet. Aber er ist auch nicht gerade mit Angst gesegnet. Er ist schon sehr selbstbewusst, dieser Mann. Der kann auch so eine Pressekonferenz machen. Und Versöhnung und Vergebung scheint mir essentiell zu sein für Freundschaften. Und es betrifft auch mich selber. Gell? Wie sollen andere mit mir klarkommen, wenn ich mich selbst nicht leiden kann? Das ist eine ganz einfache Sache. Und wer sagt, ich will daran arbeiten in Freundschaften, der kann auch in der Freundschaft zu sich selber arbeiten. Das kann auch abdriften in einen Ego-Trip, das ist mir schon klar. Aber also grundsätzlich ist es schon gut und möglich für uns Christen, dass wir uns selber mögen. Und dass wir mit uns selber klarkommen und dass wir mit uns selber auch halbwegs gern Zeit verbringen. Gott tut es ja schließlich auch. Also wenn ich für mich so schlimm bin, für Gott bin ich nicht so schlimm. Er ist gern mit mir zusammen und dann darf ich es auch. Und wenn das gelingt, wenn ich auch über meine eigenen Fehler lachen kann, ja, dann sind andere auch gern mit mir zusammen. Aber wenn ich selber ständig mit mir selber im Clinch liege und mich anklage und mich fertig mache und mich da, das ist unangenehm. Solche Menschen sind sehr anstrengend. Da sagt man lieber, der soll mal mit sich selber erstmal klarkommen, bevor ich mit dem auch noch da Händel kriege. Mit mir selber kann ich anfangen, auf dem Weg zur Freundschaft. Und als Christen haben wir da eine unglaubliche Ressource. Wir haben die Liebe und Annahme Gottes, die bedingungslose Liebe und Annahme Gottes, die uns gilt, so wie wir sind. Und aus dem heraus können wir mit uns selber auch klarkommen. Vergebung und Versöhnung gilt dann natürlich auch für die Beziehung selber. Jesus lehrt uns in Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, da erzählt Jesus eine große Geschichte von jemand, der viele Schulden hat und die Schulden erlassen bekommt. Und die Pointe ist, Gott vergibt uns und deshalb dürfen wir auch vergeben. Und dann stellt der Petrus, einer der Freunde von Jesus, die Frage, Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihn verzeihen? Und ich glaube, der hatte da jemand ganz Bestimmtes im Hinterkopf. Der wusste, der sagt, der hört nicht auf, das wird doch nicht besser bei dem. Muss ich dem immer verzeihen? 7-mal, soll ich dem 7-mal verzeihen? Und Jesus antwortete, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Also, und das bedeutet natürlich nicht 490, sondern das bedeutet sinngemäß, wir sollen vergeben, einander vergeben, solange unser Herz schlägt. Solange wir Schnauf haben, solange da noch ein bisschen Energie durch unsere Nerven fließt, so lange sollen wir vergeben. Immer wieder aufs Neue. Menschen werden aneinander schuldig und jetzt kommt's, auch Freunde werden aneinander schuldig. Oder Menschen, mit denen ich mich befreunden will, auch wir werden aneinander schuldig. Das ist eine Tatsache in jeder Beziehung. Und Jesus selber hat sie erlebt mit 2 seiner engen Freunde, mit dem Judas aus dem 12er-Kreis und sogar mit Petrus, dem engsten Freund aus dem 3er-Kreis, den er hatte. Der hat ihn verraten. Und das ist schon hart. Ich meine, wenn man so verraten wird von irgendjemand, okay, aber wenn es einer ist, der mir ganz nah ist, der mir am engsten ist und er steht nicht zu mir in der Öffentlichkeit, das ist hart, das ist bitter. Jesus hat es erlebt, was es heißt, dass man in einer Beziehung aneinander schuldig wird. Und doch fordert er auf und lebt es uns vor, dass es um die Vergebung geht, dass es die immer wieder braucht. Wer allerdings meint, er kann Freundschaft und Beziehung leben, ohne ohne Schmerz und ohne, dass er immer wieder aufs Neue verletzt wird, der täuscht sich. Das wird nicht funktionieren. Wir sind in einer Beziehung irgendwie verletzlich, ungeschützt. Und in der Freundschaft, und je enger ein Mensch uns kommt, umso mehr. Und da gibt es Verletzungen. Es wird immer wieder Schmerz geben. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber es gibt Versöhnung, die Versöhnung, die Jesus uns schenkt. Und die Vergebung, die gilt in jeder Beziehung. Und deshalb sagt Jesus, immer wieder vergeben. Immer wieder vergeben. Euch wurde auch vergeben. Gott macht's vor. Also vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Freunden. Ich glaube nicht, dass es weise ist, in jeder Beziehung auszusprechen, du, ich vergebe dir. Also seinem Chef oder Arbeitskollegen oder so, oder irgendwo im Dorf da oder in der Stadt, da sollte man vorsichtig sein zu sagen, oh, du hast mich jetzt verletzt, aber ich vergebe dir. Das kommt blöd. Da kriegt man vielleicht gerade nur mal eine auf die Nuss. Aber in der Freundschaft, glaube ich, gehört es dazu, zu sagen, du, das hat mir jetzt wehgetan, dass du da nicht da warst, dass du nicht gekommen bist. Dieser Kommentar von dir, dieser Spruch, der hat mir wehgetan. In der Freundschaft darf man das sagen. Und dann sagt der andere, es tut mir leid, und dann sage ich, ich vergebe dir. Und dann schaut man sich in die Augen und hat man sich versöhnt. Und die Beziehung ist nach dieser Vergebung und Versöhnung eine bessere, als sie vorher war. Sie wächst, sie reift an so einer Situation. Und trotzdem, das muss ich schon ehrlich sagen, ist es auch elendschwer. Ich glaube, speziell für Männer, zu sagen, das hat mir wehgetan oder ich hätte eigentlich einen anderen Wunsch in der Beziehung. Aber es ist eine Chance. Am Ende ist die Beziehung besser, als sie vorher war. Also auf dem Weg zur Freundschaft haben wir jetzt schon einiges gehört. Zur Freundschaft gehört unbedingt auch dazu, dass man, und das ist eine Binsenweisheit, dazu braucht ihr nicht in den Gottesdienst kommen, dass man Zeit investiert. Und trotzdem muss man sagen, Freundschaften gibt es nicht umsonst. Freundschaften kosten Zeit und Energie. Und genau deshalb, weil das so ist, sowieso in unserer stressigen Zeit, weil Freundschaften Zeit und Energie ist, und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir hier sehr weise vorgehen, dass wir das ganz klar managen, in Anführungszeichen, mit wem wir Zeit verbringen und mit wem nicht. Zeit ist eine kostbare und endliche Ressource und die wollen wir gut einteilen. Und das gilt hier auch. Es geht nicht ohne Zeit. Freundschaft ohne Zeit funktioniert nicht. Ich entscheide, mit wem ich wie viel Zeit verbringe. Aber wer wirklich Freunde haben will, der muss Prioritäten setzen. Das funktioniert nicht anders. Prioritäten auf Beziehungen und Prioritäten auf einzelne Menschen. Und das mit einmal im Jahr, sage ich jetzt mal, oder zweimal im Jahr ist es nicht getan. Bei einer wirklichen Freundschaft, da braucht es mehr Zeit. Was helfen kann, dass man Dinge gemeinsam tut, die man eh tut. Zum Beispiel Sport machen oder was weiß ich, das Haus renovieren. Wer einen Hund hat, gell, das Vieh muss ja bewegt werden. Das kann man auch zu zweit machen oder zu dritt. Also da gibt es vielleicht Möglichkeiten, wenn man Dinge, die man eh tut, oder miteinander essen. Kann man auch. Wir essen alle, also ich esse mindestens dreimal am Tag. Ich muss da nicht alleine essen, da kann ich auch mit anderen zusammen essen. Da gibt es Potenzial zu sagen, auf der Suche nach Freundschaft, auf dem Weg zur Freundschaft, ich nutze die Dinge, die ich eh mache, um sie mit anderen zusammen zu machen. Einer meiner Freundschaften, interessanterweise auch eine ganz enge Freundschaft, ist aus einem Gebetstreffen heraus entstanden. So, wir treffen uns fast jede Woche morgens um 6, von 6 bis 7, um zu beten. Wir treffen uns und wir reden und dann 5 vor 7 beten wir noch, ganz schnell. Aber wir sind nicht gestartet mit der Idee, dass wir da eine Freundschaft aufbauen wollten. Wir sind gestartet mit der Idee, dass wir uns treffen wollen, um zu beten. Einmal in der Woche, einfach kontinuierlich. Und irgendwann ist aus diesem gemeinsamen Treffen, aus diesem gemeinsamen Gebet, auch eine Freundschaft geworden. Das ist ein Riesengeschenk für mich. In Beziehungen investieren. Wer sagt, jawohl, ich bin auf der Suche nach einem Freund. Da würde ich zu dir sagen, Not- und Krisenzeiten sind die Stunde der Freundschaft. Also wer sagt, ich wünsche mir einen Freund, ich wünsche mir eine Freundin. In Not- und Krisenzeiten, bei den Menschen, die dir wichtig sind, da kannst du beweisen, ob du wirklich ein Freund sein willst oder nicht. Die Stunde der Not ist die Stunde der Freundschaft. Wenn ich ein Freund sein will von jemand und ihm zeigen will, du bist mir wichtig, dann bin ich dann für ihn da, wenn es ihm schlecht geht. Und dann muss ich die Prioritäten entsprechend setzen. Das hat dann Priorität. Und dann muss eben anderes zurückstehen. Wenn jemand gestorben ist, aus der Familie, des Menschen, mit dem du dich befreunden willst, dann geh hin und besuch ihn. Da macht man nie was falsch. er wird dir sehr dankbar sein. Es öffnet die Tür für Freundschaft. Wenn jemand schwer krank ist oder in einer Krise steckt, da braucht er jemand. Die Stunde der Not ist die Stunde der Freundschaft. Es ist unangenehm, eklig. Es gibt immer 1000 Gründe, jemand nicht anzurufen, 1000 Gründe, nicht hinzugehen. Alles Quatsch. Hingehen. Die Stunde der Not ist die Stunde der Freundschaft. Vor einigen Jahren, da hatte unser zweiter Sohn, der hatte da so ein paar Mal hintereinander so Ohnmachts- und Krampfanfälle. Und als er das erste Mal hatte, das war furchtbar, das war richtig schrecklich. Da war dieser kleine Bub, hat die Augen verdreht, die Lippen wurden blau, hat da so einen Krampfanfall gehabt. Wir haben dann den Krankenwagen angerufen, meine Frau und ich, unsere Kinder waren da. Es war wirklich schrecklich. Ein Krankenwagen kam, stand mit Blaulicht vor unserem Haus und ich stand da so verloren. Ich war so überfordert, ich war so verwundet irgendwie in der Situation. Ich war so, natürlich waren meine Familie auch da, aber wir waren alle so aufgewühlt, so verletzlich. Und der Krankenwagen steht in unserer Straße und waren vermutlich alle daheim und haben den Krankenwagen auch gesehen von unseren Nachbarn. Und einer unserer Nachbarn kam, amerikanischer Soldat auch noch übrigens, der kam rüber. Und ich stehe da so verletzlich und ich war so dankbar, dass der kommt und sagt, was ist passiert? Kann ich euch helfen? Wie geht's euch? Wie sieht's aus? Der war da für mich. Das war so ein Geschenk. Und könnt ihr euch ja denken, da ist auch eine Freundschaft daraus entstanden, aus dieser Beziehung. Jetzt ist er leider weg, aber da ist eine richtig schöne Freundschaft entstanden. Die Stunde der Not ist die Stunde der Freundschaft. Da können wir zeigen, wie ernst uns ist. Und da können wir jemand Nähe schenken. Und da können wir jemand Freundschaft schenken. So, Freundschaftskiller Ungleichgewicht, den lassen wir weg. Ja, das ist auch sau gut. Aber kurz durchlesen, weiter geht's. So, zweiter Freundschaftskiller, mangelnde Offenheit. Jetzt ist das, was man falsch machen kann. Wenn man sicher keinen Freund haben will oder keine Freundin, dann öffnet man sich nicht. Das ist der sicherste Weg, um zu verhindern, dass eine Freundschaft entsteht. Eine Freundschaft, wo ich nicht sagen kann, wie ich mich fühle, wo ich nicht mich verletzlich machen kann, wo ich nicht sagen kann, dass ich Angst habe, zum Beispiel vor dieser Predigt hier, oder dass ich mich so klein fühle, dass ich mich vor der Zukunft fürchte, wo ich das nicht sagen kann, das ist keine Freundschaft. Das heißt nicht, dass es eine schlechte Beziehung ist, aber es ist keine Freundschaft. Offenheit gehört zur Freundschaft dazu. Es gibt keine Freundschaft ohne Offenheit. Und Freundschaft ohne Offenheit wird auch irgendwann langweilig. Das wird wirklich effektiv langweilig. Also ich rede gerne über alles. Mich interessiert mehr oder weniger alles. Autos, Politik, Geschichte, Landwirtschaft, alles. Aber das sind neutrale Themen. Und wenn ich noch zwei Stunden mit jemandem geredet habe, dann merke ich, irgendwann möchte ich auch spüren, was ist das für ein Mensch, mit dem ich da zu tun habe. Was hat der für Ängste? Was bewegt den? Wie fühlt er sich? Was macht den glücklich? Was ist in seinem Herzen los? Und sobald wir über diese Dinge reden und ich mich auch öffne, da entsteht Nähe. Nähe entsteht durch die Offenheit. Mit meinem syrischen Freund erlebe ich das sehr intensiv. Der lebt rein technisch gesehen zwar auch hier, aber der lebt in einer ganz anderen Welt mit ganz anderen Fragen und Fragestellungen. Das hat mit meinem Leben nicht viel zu tun. Da gibt es gar nicht so viele Anknüpfungspunkte. Aber was er hat, so wie ich, er hat Angst. Er ist unsicher. Er fühlt sich manchmal überfordert mit dem Leben. Und wenn wir darüber reden, da finden wir uns, da begegnen wir uns, da sind wir uns nahe, weil wir uns da ähnlich sind. Und das tröstet zu wissen, da ist nochmal jemand. Das stärkt unsere Beziehung. Also Offenheit ist das unverzichtbare Risiko von jeder Freundschaft. Freundschaft gibt es nicht ohne Offenheit. Und trotzdem, jetzt haben wir wieder diesen Jesus Sirach im Hinterkopf, trotzdem sollte man sich nicht zu schnell öffnen. Nicht jeder Mensch hat es verdient, dass ich mich ihm öffne. Es können nicht alle damit umgehen. Aber wer auf der Suche ist nach einem Freund, das wäre so meine Empfehlung, der kann hier mal immer mal wieder vorsichtige Probeballons aufsteigen lassen und sagen, du, ich bin letzte Nacht aufgewacht und ich hatte eine Panikattacke. Es war schrecklich. Und dann kann man sehen, wie wird der Mensch reagieren? Wie wird er reagieren? Wird er überhaupt reagieren? Wird er nachfragen? Ist er betroffen? Erzählt er mir die Geschichte von seiner Oma, die dann am Ende noch gestorben ist, da dran? Oder was passiert da? Also vorsichtig dosiert preisgeben. Vorsichtig dosiert und schauen, wie reagiert der andere. Und sich dann in die Freundschaft hineinbewegen. Nochmal, wenn du jemanden zu deinem Freund machen willst, vertraue dich ihm nicht zu schnell an. Finde zuerst heraus, ob er es verdient. Vorsichtig, aber engagiert und mutig kleine Schritte wagen. Geduldig dranbleiben und die Hoffnung nicht aufgeben. Und am Ende gilt, was Jesus gelehrt hat, behandle die Menschen so, wie du selbst von ihnen behandelt werden willst. Sei der Freund, den du selbst haben möchtest. Fang an, der Freund zu sein, den du selber für dich möchtest. Und du wirst irgendwann unterwegs feststellen, ja, ich habe einen Freund, ich habe eine Freundin, da ist eine richtig gute Beziehung entstanden. Zum Schluss nochmal, und hier greife ich auf die Predigt von letzten Sonntag zurück, ein Hoch auf die Freundschaft, ein Hoch auf die Freundschaft. Für einen treuen Freund gibt es keinen Gegenwert. Seine Kostbarkeit lässt sich nicht aufwiegen. Ein Freund ist viel wertvoller als sein wertvollster Besitz. Und wer einen Freund hat oder eine Freundin oder mehrere Freunde und Freundinnen, ist ein wahrhaft reicher Mensch, ein gesegneter und ein glücklicher Mensch im Sinne Gottes, im Sinne der Bibel. Und es begeistert mich am Thema Freundschaft so sehr, jede Freundschaft ist ein Abbild göttlicher Liebe. Sie bringt den Himmel auf Erden. Und ich will mit der Frage schließen, wie sollen Menschen heute glauben, dass Gott sie um ihrer selbst willen liebt und dass Gott treu ist, dass sie bei Gott sein dürfen, wie sie sind, wenn sie es in ihren Beziehungen nicht erleben, wenn das nur theoretische Begriffe sind. Ich glaube, sie glauben es, wenn sie es erleben, wenn sie es in einer Freundschaft erleben, wenn sie wirkliche Treue erleben, wenn sie wirklich erleben, dass da ein Mensch ist, der sie um ihrer selbst willen liebt, der ihnen treu ist und bei dem sie sein dürfen, wie sie sind. Freundschaft bringt den Himmel auf Erden. Und ich wünsche es uns allen, ich wünsche es uns wirklich von ganzem Herzen, dass wir durch unsere Freundschaften erleben, was Treue ist, was bedingungslose Liebe ist und was Annahme ist, dass aus diesen theoretischen Begriffen echte Herzenserfahrungen werden. Und ich wünsche jedem von uns, dass er das große Glück der Freundschaft auf der Erde erleben kann. Denn echte Freundschaft bringt den Himmel auf die Erde. Amen.